Este podcast es una producción de Stimmenreich.
Herzlich willkommen zu BCS Weekly und dem Mid-Season, ja Mid-Season-Ding. Von diesem Podcast und dieser Serie. Ich wollte irgendwie mit Season-Finale sagen, aber wir haben ja also keine wirkliche Pause irgendwie. Heute mit dabei ist wieder der Florian.
Hallo.
Der Andi.
Ahoi aus Hamburg.
Und der Erik.
Hallo.
Ich habe übrigens beim Nachhören für ein paar Folgen für die Teilnehmerdarstellung habe ich gehört, dass wir in Folge 10 der letzten Staffel haben wir auch irgendwie uns zufällig vorgestellt mit dem, wie unser Wetter gerade ist, und dann meinte Christopher so, das ist irgendwie ganz lustig, das sollten wir vielleicht beibehalten, dass in jeder Folge sagt der jeweilige Teilnehmer kurz, wie das Wetter gerade bei uns ist, und dann fand ich es lustig, weil wir in der ersten Folge auch zufällig, weil es ja eben so warm war, damit angefangen haben zu sagen, wie warm es bei uns ist. wie geht's euch so? Alles gut soweit?
Ja.
Jo. Also mir geht's gut. Ich bin seit heute krankgeschrieben. Kann ich podcasten.
Extra für den Podcast krankgeschrieben.
Nee, leider nicht. Also ich habe mich gestern so krank gefühlt, dass ich heute Morgen zum Arzt gegangen bin. Und ich habe auch so ein bisschen Husten. Also kann sein, dass ich nachher mal zwischendurch weg bin. Und falls ich dann ihr mich überhaupt nicht mehr hört, dann schreibt mir mal eine Nachricht, dass ich die Mute-Taste wieder ausstelle. Okay. Falls ich das vergesse. Das geht ja. Standalone-Version.
Ja, und falls die Hörer das Gefühl haben sollten, dass sie den Andi eigentlich gerade hören sollten, ihn aber nicht hören, dann haben wir ihn rausgeschnitten.
Du kannst machen, was du willst. Du bist der Chef.
Diktator, ja.
Aber ich habe extra vorgeschlafen, dass ich fit bin heute Abend. Ja. Aber also mir ist warm. Hamburg, würde ich sagen, hatte heute wieder knapp an die 25, 26 Grad. Ich sitze hier schwitzend in meinem kleinen Podcast-Reich. Vielleicht sollte ich ein Fenster aufmachen.
Vielleicht noch zum Follow-up von der ersten Folge dieser Staffel. Da hieß es ja noch, dass ich Twitter-abstinent bin. Bin ich auch immer noch, nur bin ich jetzt auf diesem neuen heißen Ding Mastodon, was vielleicht, wenn das jemand in einem Jahr oder zwei nachhört, wenn er die Staffel nochmal guckt, vielleicht keiner mehr weiß, was das überhaupt nochmal war.
Naja, ich glaube, es hält sich ein bisschen länger. Es kann ja nicht wegsterben, so wie ADN, also da kann ja nicht irgendwie das Geld ausgehen.
Jetzt kommt drauf an, auf welcher Instanz du da unterwegs bist.
Ja, gut, aber aber trotzdem bleibt ja geht ja Mastodon davon nicht weg. Gut.
Anderes Thema.
Anderer Podcast.
In der Diskussion.
Technikgebabbel gibt's dann woanders in der Computerecke. So, wir haben noch von unserem Stammhörer Philipp. Genau, mal gucken. Genau, Luke Phillips, der hatte geschrieben, dass Netflix schon ganz gerne mal Zahlen rausgibt, aber nicht so, das nicht so öffentlich tut, wie das mit den Quoten hier vom normalen Fernsehen bei uns ist. Und ansonsten schreibt er noch.
Hat er denn jetzt Zahlen? Das ist ja die Frage.
Achso, nein, ich will jetzt nicht den ganzen Kommentar vorlesen, da müsst ihr schon auf die Seite gehen. bcsweekly.sensenheil.de Folge 404, da hat er einen Kommentar geschrieben, auch mit noch zwei Links dazu. Dann, das lese ich jetzt aber vor, zu der Frage in dieser Folge, ob alle Richter in den USA einen eigenen Gerichtssaal haben. Dies lässt sich nicht so einfach beantworten, da die USA mit ihren diversen teils überschneidenden Verwaltungseinheiten kein Zentralstaat sind und solche Dinge von Staat zu Staat, von County zu County oder anderen Einheiten stark unterscheiden. Mhm. Abgesehen davon möchte ich trotzdem eine Podcast-Empfehlung zum Thema USA Justiz und insbesondere Richterinnen aussprechen. Ulf Burmeier war lange Vorlage der Nation schon im Küchenradio und hat von seinen Erfahrungen berichtet. Und dann den entsprechenden Link zur Folge beim Küchenstudio. Und dann schreibt er noch die Verbindung von neuer Job, neues Handy zu wir verkaufen Privatsphäre hat er nicht gesehen. Ja. Und er hat damals, weil wir ja über das Sony Ericsson K750i gesprochen haben, hat er in der Zeit damals Motorola-Geräte benutzt.
Kenne ich.
Das gerät ja auch gerne in Vergessenheit, dass Motorola auch mal...
Das war der heiße Scheiß.
Also nicht so eine Hausnummer war, aber zumindest ein populäres Gerät hat, auf dem sie sich dann doch etwas zu sehr ausgeruht haben. Gab es da nicht auch irgendwie wieder nochmal eine Neuauflage oder so halb mehr oder weniger vor einer Weile oder so?
Ist gar nicht. Meinst du dieses hauchflache Klapphandy?
Ja, dieses Razer. Also ich weiß noch mal, dass es in den so 2010 rum oder so, irgendwann später in den Nullerjahren nochmal eine Razer 3 oder irgendwie sowas gab. Motorola.
Ich weiß nur, dass es davon noch eine Dolce & Gabbana Sonderedition gab.
Ja, auch richtig geil, die Leute, die sich so Strass-Fake-Edelsteine und Strasssteine so draufgeklebt haben auf die Handys und so. Richtig super. Ganz, ganz cool.
Motorola, Razer. So, es gab später nochmal irgendwie welche mit unter dem Namen. Google schlägt irgendwas vor mit Version 4. Ja, Motorola. Muss ich nochmal gucken. Ja, Florian, wusstest du ja auch festgestellt haben, nein, es ist nicht immer dasselbe Intro.
Nee.
Ja, aber ich habe eine andere Theorie, die habe ich noch nicht überprüft, aber das ist mir schon in der letzten Staffel irgendwie aufgefallen. Ich glaube, das ist dasselbe Intro für die Folgennummern. Also 101 hat dasselbe Intro wie 201, hat dasselbe Intro wie 301 und so weiter. Und das sind 10 Intros, die sie quasi durchloopen.
Ich glaube, da waren auch schon Sachen dabei, die wir noch nicht gesehen haben. Oder beziehungsweise Sachen, die wir nicht wieder gesehen haben. Meine ich. Also das sind immer andere Szenen irgendwie oder leicht verändert. Aber das müsste man echt mal einzeln durchgehen.
Ja. Das kann noch mal einer der Hörer machen und in die Kommentare schreiben. Dankeschön.
Genau. Hausaufgabe.
Aber es sind echt so ein paar Dinger dabei, die ich aus dem Kopf sagen kann, die wir schon mehrfach gesehen haben. Zum Beispiel das mit diesem Telefonnummernbuch da, das da hängt oder das mit dem Klostein. Tasse. Oder auch das mit den Wagen, die als Aschenbecher benutzt werden.
Ach nee, es gibt nur irgendwie Gerüchte halber. Irgendwie in Motorola Razr 4 wegen faltbare Smartphones und so. Okay, gut. Das,
Hust.
Anderer Podcast.
Welcher von den
sind ja keine Freakshow hier.
Genau. Oder Nerd-Emission. So. Ja, die Folge, ich weiß noch nicht so recht, was uns die Pre-Intro-Szene dieser Folge uns sagen will, außer
der Teaser, der war doch mega. Ich hab den gefeiert.
Ja, darf ich erstmal sagen, was ich gedacht habe in den ersten Sekunden?
Genau.
Ich habe das nämlich in der Mittagspause gestern, dachte ich, ach, guckst du mal rein, wie die Folge anfängt und habe das dann auf dem Handy geschaut. Also das Ganze ein bisschen kleiner, ne? So, und auf Kopfhörer. Und ich mach das an und ich denke, scheiße, wen zerhäckseln sie denn da jetzt? Gedacht, geil. Echt, da würde irgendeiner jetzt zerhäckselt werden.
Mhm. Ja.
Ich hab eher gedacht,
ach, das ist nur Papier.
Mhm. Ja. Ich habe eher gedacht, scheiße, habe ich jetzt die falsche Staffel angeklickt? Bin ich jetzt bei Breaking Bad?
Ja.
Habe ich jetzt irgendwas, hä?
Aber also, weil wenn man es mehr als einmal oder zweimal gesehen hat, dann merkt man irgendwie so, nächstes, das ist nicht Breaking Bad, weil das, also ich weiß nicht, ob sie die Szenen
Wie meinst du das jetzt?
Na, da, also das kann ja, das ist jetzt keine Breaking Bad Folge aus Versehen, so, weil das sieht man relativ schnell, weil das andere Aufnahmen sind, so die jeweiligen ja. sehen anders aus.
Aber
und sind auch fangen
direkt
auch nicht
mal Trivia wissen.
Fangen auch nicht ganz zu Anfang an.
Trivia.
Ja.
Trivia Time. Sie haben ja mit dem Wechsel von Better Call Saul von Breaking Bad zu Better Call Saul haben sie ja aufgehört mit Film zu arbeiten und digital alles aufzunehmen.
Ja.
Aber den Teaser, den haben sie wieder auf Film aufgenommen, damit es authentischer und Breaking Bad-esker aussieht.
Aha.
Aber also du siehst schon noch mal einen Unterschied zwischen Breaking Bad damals und der Szene jetzt. Also
ja, sie haben halt die Digitalisierungsmethode von Film auf digital dann modernisiert. Haben sie auch erklärt, dass
aber also sie haben die
4K-mäßig auch also, digitalisiert haben.
Ja, also die Szenen haben sie nochmal, das sind neue Szenen, die sie jetzt gedreht haben da.
Mhm.
Weil ich hatte
wobei, sie haben es schon gut gemacht, also zwischendurch habe ich überlegt, kam das so vor, habe ich das
gesehen? Nein, kam es nicht.
Und dann, ja.
Ja, ja.
Genau.
Also als jemand, der jetzt nicht 25 Mal Breaking Bad gesehen hat, sondern so 2-3 Mal nochmal, kann ich auch sagen, nee, die Szenen, also da das Geschehen gab es so, ja, aber nicht diese Szenen.
Aber um die Hörenden vielleicht mal mit ins Boot zu holen, in welcher Szene wir sind, also wir sehen halt Jimmy,
die wissen das ja
oder
auch.
Eher gesagt Saul, wie er Sachen schreddert und Francesca da irgendwas anleitet, dass sie noch was machen soll und dann in seinem tollen Breaking Bad Büro irgendwas noch aus der Wand zieht. Und ja, Max Snyder, du hast ja Better Call Saul Breaking Bad erst letztens gesehen. In welcher Zeit fällt denn das rein? So
das habe ich auch überlegt, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, es ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und also, nee, es ist irgendwie Staffel 3 oder 4, wo Walt, glaube ich.
Oh. Nee, das macht aber keinen Sinn.
Das ist ganz am Ende.
Genau, nee, weil nee, er nee, macht nee, ja einen Anruf. Nee,
nee. Ja, den.
Ach so, oder ist das. Oder, ach so, meinst du, er hatte ja mal so einen Panikanruf?
Ja, ja, genau, den hat er vorher schon mal gemacht. So mittendrin schon.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob das.
Bis das so ungefähr zu der Zeit, als Walt dann entdeckt, dass das Geld weg ist und so. Total glaub, verrückt im Keller lacht.
Ja, genau, ich glaube, das war das. Um die Zeit rum, genau. Also so Staffel 3 oder 4 müsste das irgendwie sein. Nee. Doch.
Taucht er denn da auch schon unter? Oder
das, was? Das ist nicht zum Schluss. Nee, eben nicht.
Ja, aber er das ruft
ist nicht
doch
zum Schluss
da,
gekommen,
ja,
weil doch
ruft,
das Geld weg ist.
Ja, ja, er ruft ja da an, aber er verschwindet ja nicht gleich. Das hat man ja bei.
Ja, aber dieser Anruf soll doch suggerieren, er sagt doch da hier irgend diesen Satz da auf.
Ja, das hatten wir ja bei Breaking Bad auch, dass das war, dass Jesse da verschwinden will und dann steht er da und das Auto kommt und er steckt aber nicht ein, das Auto fährt weiter so und das war's oder was? Wollt, ich weiß es
nee,
nicht.
Nee, das glaube ich nicht.
Doch.
Das nicht Sinn.
Doch,
nicht
so
Sinn
war das.
Vor.
Ja.
Ja, so war das, aber das soll nicht diese Szene, also die Szene, denke ich, ist ganz eindeutig das Ende, da wo er abhaut und dann hinterher zum Brötchenverkäufer da wird.
Also ich weiß nicht, ob das die Szene sein soll, aber es gab da vorher schon eine Szene, wo irgendwie Jimmy ganz hektisch mit Dingens zusammen Akten vernichtet im Büro. Und das war schon irgendwann noch ja. mitten in der Serie.
Aber ich glaube auch, am Ende wurde er noch viel mehr vernichtet. Und ich meine, jetzt schlägt er da sogar die Wand ein.
Ja, genau.
Und also das ist ja schon eigentlich ein... Also klar kannst du natürlich theoretisch alles reparieren, aber das sieht mir jetzt so aus nach, ich hau die jetzt auf und dann ist die auch auf und ich hau jetzt ab.
Ja, ja.
Aber gut.
Das lässt sich jetzt
auch,
nicht...
Auch der Satz so, das war doch ein wilder Ritt so, ne? Also war ein ganz schön wilder Ritt, sagt er doch zu.
Ja, gut, das... Wie gesagt, ist
ja,
jetzt...
Ja, was passiert denn Breaking Bad denn nach dieser Aktion? Taucht er dann nochmal auf oder ist er dann raus?
Ja, natürlich. Das ist ja, also... Was ich jetzt meinte, das war irgendeine Szene, wo ich glaube, Walt das... irgendwie Geld...
Benennen
braucht,
Sie bitte
oder,
Folge was? Und... Staffel und Folge, bitte.
Das ist schon, das, wie gesagt... ja, müssen wir den Sting jetzt mal anrufen können.
Sting bitte melden.
Better Call Sting.
Vielleicht kann es ja jemand in die Kommentare schreiben.
Ja.
Oder jetzt auf Twitter.
Was ich mir zu der Szene auf alle Fälle noch aufgeschrieben habe, ist wieder das, dass mir wieder aufgefallen ist, wie sehr die Liebe zum Detail im ganzen Team ist. Nämlich direkt am Anfang, dass man ja sieht, dass der Schredder so kleine Flocken macht. Und das ja offensichtlich eine Lehre ist, die Jimmy aus seiner Arbeit zum Beispiel in der ersten Staffel gezogen hat, stimmt. Wo er ja die Streifen
ja,
da wieder zusammengeklebt
genau.
hat.
Stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst,
genau.
Ja.
Aber auf der anderen Seite fand ich Wahnsinn ein bisschen sloppy, weil ich finde, oder wie seht ihr denn das? Findet ihr, Saul sieht in der Szene aus wie Saul oder sieht er zu sehr aus wie Jimmy?
Das geht so. Also was mir aufgefallen ist beim letzten Mal Breaking Bad gucken, dass Saul Goodman ein bisschen fülliger ist als Jimmy. Also was so im Gesicht so ein bisschen, weiß nicht, 10, 20 Kilo mehr hat oder so.
Ja, genau.
Und ansonsten wie auch im Deutschen die Stimmlage halt doch nochmal eine andere ist, so, ne?
Ja. Mir ist es halt vor allen Dingen aufgefallen beim Schnitt dann zu dem Titel, wo sie ja diesen Bank-Intro hatten, wo er ja auch drauf ist als Saul. Und da, finde ich, sieht man schon den starken Unterschied nochmal.
Ich finde aber trotzdem durch sein Spiel, seine Hektik und seine Wuseligkeit und ja. so ein bisschen durch die Haare, hat es das für mich doch ganz gut verkauft und hat mich auf jeden Fall schon überzeugt. Ne? Klar wirst du den Unterschied sehen als Kenner, aber war trotzdem gut gemacht, also solide gemacht. Ne?
So...
Und was soll denn das bedeuten? Er sagt ja noch zu Francesca, heißt er, glaube ich, ja. Sagt er, wir sehen uns dann am 12. November, 15 Uhr. Sie sind dann da. Und sie sagt ja, ich werde da sein.
Na, offensichtlich, weiß nicht, noch eine Übergabe von Geld, was sie noch von irgendwo holt oder so, dachte ich jetzt. Oder irgendwelchen Unterlagen, keine Ahnung. Oder das klang jetzt nicht so.
Was ich einfach ganz schön fand, oder die Ironie des Schicksals, dass er wirklich die Unabhängigkeitserklärung zerstören muss, um an irgendwelche illegalen Sachen zu kommen, die er dort versteckt hat. Das
holt
ist natürlich die Ironie.
Irgendein Schächtelchen daraus, was jetzt, glaube ich, aus irgendwas war, was wir, glaube ich, jetzt schon in BCS gesehen haben, meine ich. Also, zumindest so habe ich das verstanden. Und ansonsten, was ich auch noch dachte, dass vielleicht das Kärtchen mit dem Anwalt, was er ihr in die Hand drückt, dass das vielleicht Kim sein könnte. Weil er sagt, sagen sie, Jimmy schickt sie.
Das wäre cool. Das wäre richtig cool.
Und wir sehen ja in der Szene noch etwas, was wir auch noch mal in der Folge wiederkehren sehen, was wir schon aus Breaking Bad kennen, mit dem Handy zerbrechen.
Ja.
Er hat ja auch mehrere Handys da in der Tasche drin, ne? In der Schublade.
Ja, dann kommt Intro, ne? Und dann sehen wir Jimmy in seinem Fenster bemalten Laden. Und hält jemand an und so. Jimmy hofft, dass der Typ bei ihm anhält und dann parkt er halt irgendwie rückwärts ein und kommt bei ihm in den Laden rein. Und Jimmy
tut wie ein Zauberer gestikuliert. Ja,
genau. Das fand ich auch sehr schön. Dann tut Jimmy, macht Jimmy auf geschäftigen Ladenverkäufer. Beziehungsweise führt ein fiktives Telefongespräch, was dem Kunden da irgendwie unterschwellig mitteilen soll, die Geräte, die du da haben willst, sind heiß begehrt. So, will einer von euch noch weitermachen oder dann kann ich hier nebenbei noch mal was gucken?
Entschuldigung, ich muss mich noch mal kurz einmischen, weil ich jetzt hier gerade gesucht habe. Zur Startszene. Folge 14. Moment. Jetzt habe ich es gerade. Folge 15, Staffel 5. Die ersten Sekunden könnte Jimmy sehen mit demselben lilanen Hemd und den zwei grünen Koffern, wie er da auftaucht.
Ah, okay.
Bei dem Typen, wo er abhaut. Also das ist eine Endszene.
Ja.
Also aber
Aber
diese Szenerie gab es vorher schon mal in der Staffel, in der Serie.
Aber hat er dann zweimal das gleiche Hemd an?
Nee.
Mit denselben
Koffern? Ja, das weiß ich nicht. Nee, aber das darauf wollte ich ja hinaus, dass das
ich
eigentlich
mal eben auf die Nase.
Dass ich gedacht habe, dass das diese Szenerie ist aus mitten in der Staffel, weil ich das irgendwie präsenter hatte, dass es diese Szene gibt oder dieses Geschehen gibt, aber jetzt, dass er das Ding aus irgendwann inmitten der Serie im Kopf hatte und nicht.
Er macht Fotos. Pflaster hat er nicht auf der Nase, aber. Moment.
Ja, okay. Aber Detailreichtum, ja, okay. Da, aber den Koffer und so, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
Ja, ich
finde irgendwie auf die Nase. Ich habe jetzt keinen Ton hier an, weiß ich nicht, was er da sagt.
Die erste Szene im Laden jetzt nicht so sonderlich interessant. Er zeigt halt wieder, wie gut er für einen Verkäufer ist.
Mhm. Ja.
Und das ist ja auch was dahinter damit, dass man Handy ist, wenn man ein heikles Business damit macht, vielleicht nicht so lange verwenden sollte, sondern immer mal durchwechselt.
Genau, und was ja bei den Amis auch eher ist, dass die ja verbaute SIM-Karten haben. Es gab doch irgendwie auch ein iPhone 4S irgendwas mit verbauter SIM-Karte beziehungsweise hier CDMA-Netz, was irgendwie ein paar Anbieter bei den Amis auch verwenden.
Ja.
Und ist das Handy eigentlich dann kaputt, wenn du es nur durchbrichst?
Offensichtlich.
Ich glaube, dass es eher dafür, dass man es halt als Erinnerung hat, so dieses Handy jetzt nicht mehr verwenden. Also, dass es irgendwie darum geht, das Handy an sich kaputt zu machen.
Ja, ich glaube, du machst da schon irgendwas kaputt, weil die Technik wird schon irgendwie da im oberen und unteren Teil verteilt sein und Ja. Beziehungsweise ist halt die einfachste Art, da ist halt eine Sollbruchstelle, so, wo du es am ehesten kaputt bekommst, dann brichst du es halt da durch. Ja. Und wenn du nicht so ein Ding hast, dann schmeißt es einfach nur weg oder versuchst es so noch in der Mitte durchzubrechen. Je nach Gerät, bei den so in den letzten Nullerjahren gab es ja bei Sony Ericsson auch so generell so relativ flache und dünne Teile, die hättest du ja auch ganz gut durchbrechen können. Mit gut Gewalteinwirkung. Ja. Bandgate.
Ich wollte es gerade sagen.
Aber was die Szene auch wieder zeigt, ist, dass Jimmy innerhalb kürzester Zeit sich eine Geschichte ausdenkt, inklusive weiterer Geschichte. Also er malt ja da dieses Schild, ja, hier, die Dinger sind alle verkauft. Das hat er ja nicht vorbereitet. Das macht er ja da in dem Moment, wo der Typ reinkommt, ne?
Ja, das weiß man ja nicht, ob er sich das schon vorher zurechtgelegt hat, so, ne?
Das kann ja, aber gut was sein. Zeigt es, finde ich, wieder, was er für Geschichten einfach auf die schnelle Ruckzuck so erfindet, um ja irgendwas den Leuten zu erzählen.
Ja.
Er ist ein talentierter und motivierter.
Ja, ich fand das auch sehr schön in diesem so, ja, hier, begehrtes Produkt. Können Sie kaufen, aber es ist knapp. Nur noch hier die 10 Stück, das gibt es ja online auch so, ne? Von wegen so, hier ganz fast ausverkauft und so. Ich habe auch immer irgendein Video gesehen über, wo sich jemand mit Wish beschäftigt hat und dann so schrieb so, ja, hier, und dann steht bei allen Produkten immer so fast ausverkauft und so. Und ich dachte so, ja, stimmt, das blende ich immer aus, weil. Das schreibt man halt einfach dran, damit die Leute das kaufen. Und
ja, das ist mir jetzt auch letztens wieder bei Booking.com aufgefallen, als ich Hotels gesucht habe für den Kongress.
Ja, wobei da, also da
wurde
ich dann
mal heute schon besucht und
ja, sowas. Wobei, also gerade wenn dann der Stichtag ist, wo irgendwas bekannt gegeben wird, dann würde ich da vielleicht schon eher drauf vertrauen. Weiß nicht. Naja, auf jeden Fall kriegt Jimmy den Mann, der offensichtlich auch irgendwelche nicht ganz legalen Geschäfte oder Businesses betreibt, dazu überredet, nicht nur eins zu kaufen, sondern irgendwie was, 5 oder 6 Stück. Den ganzen Stapel da, der dann noch steht. Ja.
Ja.
Oh.
Ja, weiter. Wo sind wir? Da. Okay.
Denver Airport.
Genau, wir sehen irgendeinen Typen. Ich war so schon schnell so, wer ist das? Kennen wir den? Haben wir den schon mal gesehen? Wer sind sie? Und also ich
das scheint irgendwie diese Staffel so langsam sich zum Signature-Move von der Mike-Szene zu entwickeln, dass wir erstmal einen Typ sehen, wo man sich fragt, wer ist das? Und dann
ist es irgendwas, wo Mike drin verwickelt ist, ja. Typ guckt irgendwie auf den Parkplatz, sucht ein Auto, also mit einem bestimmten Kennzeichen und fummelt dann unterm Radkasten ein Kästchen vor mit dem Schlüssel drin, steigt ins Auto, fährt los, hält irgendwo an und der vorher schon telefoniert? Ich weiß gar nicht. Oder der ist in der ersten.
Die telefonieren schon mal, wenn er in das Auto steigt.
Ach, genau,
da gibt
ja
Mike ihm die grobe Instruktion und sagt, in 20 Minuten rufe ich wieder an und gebe ihm weitere Instruktionen.
Genau, also Telefon klingelt und dann habe ich die Stimme von Mike und dann wissen wir, da irgendwie ist was im Gange und dann 1-2 Szenen später sehen wir, worum es geht. Okay, sie suchen einen Architekten, der sich um die Errichtung des Labors kümmert.
Das Superlab.
Das Superlab, was sich, wo man ja so auch drauf gar nicht kommt, ja doch äußerst schwierig gestaltet in dieser Konstellation, so irgendwie ja, eine Kelleretage bauen unter schon etwas Bestehendes und möglichst unauffällig.
Genau. ohne Lärm.
ohne Lärm, ja, wie gesagt, möglichst unauffällig. Und ja, passend dazu ist, ich denke mal, irgendwie so, Mike hat sich das so ein bisschen größtenteils ausgedacht, dieses Ganze, wie man den anheuert und dass derjenige, den sie da holen, möglichst wenig mitbekommt von, oder ja, möglichst wenig Kontakt mit Dingen und Menschen hat. Weil je weniger man weiß, desto weniger kann man eben preisgeben. Und wahrscheinlich sagen die, sind das auch so Typen, die so sagen, so ich will gar nicht so viel wissen, sondern ich will einfach nur hier meine Arbeit machen.
Ich habe mal gerade recherchiert, die Fahrt hat schätzungsweise circa 6,5 bis 7 Stunden gedauert.
Was, wie, woran hast du das festgemacht?
Ja, ich habe einfach...
Am Stand der Sonne.
Genau. Ich kann Spuren lesen und Sounds erkennen und die Windrichtung und sowas. Ich habe einfach mal den Airport eingegeben und einfach mal Albuquerque als Wegpoint noch und das ist so grob.
Ja, man sieht ja schon anhand der Topografie irgendwie so, okay, das ist jetzt nicht gerade um die Ecke von Albuquerque. Sondern schon Stücke weiter weg irgendwie so.
Ja, und dann tauchen sie halt in der Wäsche auf, die wir ja schon letzte Staffel, glaube ich, gesehen haben. Ja, genau, letzte Staffel, wo Gasti sich ja angeguckt und als gut befunden hat. Und unser, hat er im Deutschen auch einen französischen Akzent?
Nee. Welchen, also meinst du den?
Hat er einen leicht französischen Akzent und sagt auch zwischendrin mal Pardon und so.
Du meinst jetzt den ersten, den wir den jetzt hier sehen? Ja, nee. Ja.
Vielleicht soll das ein Franzose sein, weil wo er am Flughafen ankommt, sagt der Mike auch zu ihm herzlich willkommen in den USA.
Naja, kann ja von überher kommen, aber nee, also das hat man, der hat keinen Dialekt irgendwie im Deutschen. Nee.
Im Insider-Podcast haben sie ihn bloß als The European betitelt.
Okay.
Also ist er Franzose.
Der kommt dann da halt hin mit seinen Hightech-Equipment und misst das, finde ich, doch recht professionell mit so einem Laserabstandsmesser aus und tippt das alles in den Computer ein.
Das fand ich mega cool. Ich hätte das auch so gemacht. Also.
Ja, aber Gus und Mike fanden das nicht cool.
Ich glaube, dass das, was das Ausschlaggebende war, also dass man sieht dann, der nächste Typ geht da irgendwie, zumindest das, was wir sehen, durchaus detaillierter vor.
Ja.
Und was glaube ich.
Gus, glaube ich, gestört hat, war seine Laissez-faire-Haltung, dieses, das mache ich schon.
Das schaffen wir schon. Und,
genau, das auch. Ich glaube aber, dazu kommt vielleicht noch, so Daten speichern auf so einem Computer und sicher ist sowas,
Ja.
Auch nochmal so ein Faktor, ne? Klar, der war hat natürlich angegeben wie Sau, ne? Der Typ und hat halt das mal so lasch da irgendwo hingehalten, habe ich halt auch gedacht, ob das jetzt überhaupt so funktioniert, ist mal dahingestellt.
Genau, das habe ich mir auch gedacht, so irgendwie so richtig so, okay, was soll das jetzt erstmal bringen? Und ja, wie gesagt, das, was Gus eher hören wollte, ist nicht dieses Star Trek-artige, 7 Monate, ja, ich mach's ihnen in 6, sie kriegen 4. Sondern wir dann später hören, so, oh ja, also das geht, aber oh, das wird schwierig und die
kann
ganzen
das sein?
Schwierigkeiten da, aufzählt und
ich habe eine ganz
so,
neue Theorie.
Das wird schwierig und muss man gucken und wird teuer und so. Und
ich glaube, der erste Typ war für den BER zuständig und hat gesagt, ja, Leute, das kriegen wir locker hin. Flughäfen habe ich schon immer gebaut im Gulag in Russland unter der Erde. Genau. Also ist locker, kriege ich das hin, ja. Also.
Tja. Ja, und dann ruft Gus an und Mike sagt schon so.
Ja, das wissen wir nicht, wer da anruft. Das kann man sich erst im Rewatch denken, dass das irgendwie Gus ist, ne?
Also, dass es Gas war, habe ich mir schon da denken können. Ist mir aber bloß nicht klar, was jetzt dann direkt passiert. Also, sie laden ihn zwar wieder an der Stelle ab, aber er hat ja dieses Ticket in der Brusttasche, wo Welcome Aboard steht.
Das ist sein Flugticket nach Hause. Das ist das Boarding-Ticket.
Aber ich hatte halt erst gedacht, heißt das Welcome Aboard, jetzt ist das jetzt quasi eine versteckte Botschaft. Also, du bist you're hired oder
dann später auf
und im Rewatch ist es klar.
Ja. Ja, dann hätten sie ihn da gelassen, hätten sie ihn ja nicht weggeschickt. Ich guck gerade mal lieber, ob wir den Darsteller irgendwoher kennen.
Was noch interessant war, dass Mike, also in der deutschen Synchro zumindest, sagt, ja, das sehe ich auch so. Also scheinbar Gus hört jetzt nicht auf ihn, aber Mike scheint da auch einfach seine Meinung mal zu sagen, wie er das so sieht, ne? Wie wir Mike so kennen.
Genau. Ja, ist ja auch der Sicherheitsbeauftragte von Gus. Dann nächste Szene sind wir im Gericht.
Der lustige Bauingenieur ist total unprofessionell.
Der stiert mich immer so an mit seinem Lasergerät. Gut, wir sind in der nächsten Szene im Gericht wieder mit Kim und irgendeinem Mandanten.
David.
Und dann trifft Kim auf unseren lustigen
Bill.
Staatsanwalt. Was ist der Bill? Ja. Hat der einen Namen?
Namens Bill.
Ja, sie nennt ihn beim Namen, deswegen weiß man das halt. Sie sagt, nee, Bill, können wir nicht machen. Also du musst mir schon entgegenkommen und sowas.
Das ist wahrscheinlich William.
Ja, und was mir an der Szene aufgefallen ist, dass sie durchaus besser mit ihm verhandeln kann als Jimmy. Also da noch mehr rausholen kann und auch schneller als Jimmy das geschafft hat.
Ja, na, sie hat ja jetzt wahrscheinlich sich auch schon die eine oder andere Gerichtsverhandlung inzwischen angesehen. Und weiß vielleicht auch irgendwie von Erzählung von Jimmy, wie der Typ drauf ist und ja, aber genau wie du sagst, sie scheint da irgendwie ein besseres Händchen für den Typen zu haben. Und die sind da hart am Betteln, also das erinnert so an ein oder andere Bieter oder ja Preisverhandlungen aus diversen Autoshows oder so. Dann immer so, ja, hier, 12, und dann sagt der andere so, nö, 9, und dann, dann geht's immer hin und her.
Ja, es geht ja erst drum, von 18 Monate Gefängnis will Kim ja runter auf 6 Monate Bewährung, und dann, wo sie im Gericht nochmal diskutieren, will sie dann ja sogar noch 4 Monate runtergehen, auf 4 Monate runtergehen, so, weil, ja, warum jetzt 4 Monate und 6 Monate? Ja, weil sie mir auf die Nerven gehen.
Und Bill beschwert sich, dass das sein Spiel eigentlich ist. Scheinbar hat er das immer gemacht. Und das ist sein Spiel. Das Feigling-Spiel ist, das hat er erfunden, meint er so.
Ja, das hat er erfunden, er ganz alleine.
Ja, genau. Ich bin mir bei dieser ganzen Szene überhaupt nicht sicher, ob Kim überhaupt wirklich, was sie ihm da am Anfang sagt, ja, ich habe hier Beweise, dass die Polizei ihn nicht die seine Rechte aufgeklärt hat und was sie dann noch alles so aufzählt, ob sie das wirklich so hat oder ob sie einfach nur so tut. Also
wahrscheinlich so eine Mischung so aus
so.
Stichworte Bill, fallen lassen und dann, ja, genau. Ja.
Was mir unklar ist, das können wir mal vielleicht mal drüber diskutieren, warum macht denn Kim das mit diesen ganzen sich ins Gericht setzen und irgendwelche Leute verteidigen?
Ich würde sagen, Lawyer Crisis, Midlife Crisis. Oder sie will mal, also sie ist jetzt hier exklusiv die ganze Zeit quasi nur für die Bank zuständig, soweit schon überarbeitet gewesen, dass sie irgendwie mit dem gebrochenen Arm im Endeffekt rumläuft und denkt sich so, ach, wie schön wäre es denn vielleicht mal einfach mal so einfache Menschen, einfach mal was Gutes tun, die Leute raushauen, irgendwie einfach noch was anderes reißen. Genau. Ne? Vielleicht irgendwie sowas. Was meint ihr denn?
Ja, sie hat ja auch da Mandanten. Erst hier diesen David und hinterher kommt ja nochmal, wie heißt sie?
Denise.
Denise, genau. Welche so etwas jünger sind und wo sie irgendwie noch sieht, die kann man noch retten, dass sie nicht abrutschen ins Drogenmilieu oder Ähnliches, ne? So, dass sie auch dann noch eine Aufgabe sieht, einfach zu helfen. Was bei Mesa Verde ist ja so mehr der wie soll man sagen, dieser Großkonzern, der sich einfach nimmt, was er haben möchte.
Und da irgendwie so schon 10 Modelle von ihren Filialen da irgendwie hinstellen, ne? Und sagen, ja, die eröffnen wir alle und die haben wir alle schon designt und irgendwie mega viel Geld für diese Modelle ausgegeben oder sowas, ne? Ist auch nicht so sympathisch.
Also meine Theorie ist, dass sie vielleicht auch so ein bisschen gemerkt hat, dass das Ganze mit dem Bankgeschäft und irgendwelche Sachen beantragen und Bewilligungen einholen ihr doch zu trocken ist und dass sie vielleicht doch lieber wieder mehr ja quasi Gerichtsarbeit machen will und Leute verteidigen und wirklich verhandeln, wie sie es ja auch mit Bill macht in dieser Szene und wirklich quasi ja kreative Antworten finden muss, anstelle von denen, was ich mir vielleicht wirklich eher trocken und ja, ein Protokoll abarbeiten bei so einer Bankeröffnung, was sie da vielleicht machen muss.
Das auf jeden Fall, ja. Das meine ich auch.
Ja. So,
haben wir schon mit Kim weiter.
Genau.
Zu Hause.
Genau, mit Jimmy zusammen.
Kimmy und Jim.
Ja, genau. Genau,
Kimmy und Jim. Sie sitzen zusammen. Kimmy und Jim.
Und Jim guckt im EPG vom Fernseher, was so im Fernsehen läuft.
Ich habe ja gedacht, da könnte man nochmal eine Zeitangabe, eine genauere haben, weil da ja auch ein Fußballspiel drin steht. Leider steht da, was war das, Barcelona gegen Real Madrid und ich glaube nicht, die haben irgendwie schon 100 Mal gegeneinander gespielt. Da kann man nicht sagen, dass das war an dem oder dem Jahr war das, wo die gespielt haben.
Und wofür entscheidet das sich dann Dr. Zhivago, ne?
Genau, Dr. Zhivago. Aber was jetzt interessant wäre, ob man da tatsächlich irgendwas Real-TV-Programm rekonstruiert hat. Das gibt ja durchaus Möglichkeiten. Oder ob man sich da was ausgedacht hat, was so, ja, das lief so zu der Zeit. Also unter anderem sieht man ja, auf dem einen Sender läuft irgendwie da drei Folgen hintereinander Golden Girls.
Geht ja damals, immer.
Was damals, glaube ich, auch schon durch war und älter war, aber halt dann doch noch eher lief als jetzt. Und guckt dann Dr. Chivago und sagt dann so, hey, stört dich das nicht? Und sie sagt so, nö, mach ruhig, passt schon. Und dann mittendrin entscheidet er sich aber, dass er doch noch irgendwie was vorhat und zieht nochmal los.
Ja, beziehungsweise sie ist ja irgendwie, will ja produktiv sein und arbeiten und er sitzt da und er kann es irgendwie nicht ganz genießen und er kann auch nicht so richtig glauben, dass sie sich konzentrieren kann, wo sie es ja beteuert. Ne? Konnte ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Irgendwie, er hat es ja jetzt auch nicht mega leise, den Fernseher. Und sagt dann so, ja, okay, ich habe ja auch was zu tun. Ich arbeite ja auch irgendwie, aber da gehe ich jetzt nachts raus oder was? Ja, genau. Sehr logisch. Aber war cool, irgendwie. Und da habe ich schon gedacht, ist das vielleicht irgendwann so ein Streitpunkt, ne, in der Beziehung, dass man erst so sagt, ja, alles cool, so, wir arbeiten einfach nebeneinander zu Hause, ne, und kommen da klar und jeder arbeitet für sich und ist irgendwie produktiv und das funktioniert auf jeden Fall und wir kommen auch noch dazu, irgendwie mal einen Film zu gucken und gemeinsam zu essen und so weiter. Habe ich schon gedacht, wenn das sich öfter in so eine Richtung entwickelt und er dann nicht so ganz mithalten kann oder sie einfach viel zu viel arbeitet, mal gucken. Ne?
Ja.
Das werden wir hoffentlich noch mitkriegen, genau, wie die beiden sich trennen.
Zieht Jimmy los und verkauft macht auf Straßenverkäufer.
Wir sehen erstmal, wie er irgendwie kryptisch Rechnungen die ganze Zeit in die Kasse eintippt,
genau.
Wo erstmal noch nicht klar ist, wofür das ist, und dann
zieht
er los und gibt eine sehr schöne Montage.
So Fake-Umsätze generieren, so wie wir das aus Breaking Bad schon kennen.
Er bezahlt
aus der Waschstraße.
Genau, ich dachte auch.
Die Handys.
Genau.
Er hat doch die Kohle da von dem Männchen und er tut doch Geld in die Kasse, oder
nimmt er nur Wechselgeld raus? Ja, das war nicht, also ich weiß jetzt nicht, war für mich beim ersten Mal gucken jetzt nicht so ersichtlich. Aber dann, wie gesagt, danach klärt sich das ja auf, zieht los und vertickt Telefone und die Szene unterlegt mit einer sehr bekannten Musik aus der Werbung hauptsächlich.
Staying Alive.
Ja, genau. Street Life,
genau.
Ja.
Was ich gar nicht wusste, dass der in Jackie Brown drin ist, weil ich den noch nicht gesehen habe, aber das haben sie im Insider-Podcast erzählt.
Achso, bei einem YouTube-Video stand irgendwie drunter, von wegen hier Aperol Spritz Werbung und ja, irgendwie sowas war das, genau. Sehr lustig übrigens zu dem in Tunefind YouTube-Video unter den Kommentaren steht das drunter, Jimmy hat mich hierher gebracht, so.
Cool.
Sehr schön.
Ja. Und die Location kennen wir ja auch schon aus Breaking Bad, glaube ich, oder?
Nee, BCS Weekly waren wir, glaube ich, auch schon hier. Ich weiß nicht, ob sie in Breaking Bad da auch waren. Ich glaube eher, die Kim und Jimmy waren da schon mal vorher essen. Auf jeden Fall.
Ja, in Better Call Saul ist es auch schon aufgetreten. Stimmt, aufgetaucht.
In Breaking Bad?
Auch? Ja, also ja klar, in Breaking Bad waren da wirklich immer die absoluten irgendwie Drogenhänger und irgendwie Gangster.
War das Ding? Also ich kann mich irgendwie an so komische Locations erinnern, aber war das genau das?
Daran kann ich mich sehr gut erinnern, dass da Jesse oder seine Kumpels da rumgehangen haben.
Jesse hat da mal was vertickt.
Genau. Ich hatte jetzt aber im Gefühl jetzt zu der Situation jetzt, also eher das Gefühl, dass zu Breaking Bad Zeiten, sag ich mal, da wirklich noch abgefucktere und abgefucktere Leute waren als hier. Also das war vielleicht gerade jetzt hier so diese Übergangsphase, ne? Das, ich meine, das ist ja an sich, ist es ja ein Imbiss so, ne? Und da ist jetzt noch nicht komplett der Bodensatz der Gesellschaft, ja. Aber ich glaube, durch das Meth oder was, vielleicht ist da dann so diese Entwicklung da gekommen, ne? Man weiß es nicht.
Ja.
Oh, Katze. Ich dachte gerade, wer kratzt da an seinem Popschutz?
Der Weekly Katerchen, jetzt nicht.
Ja, genau. Der sitzt hier schon seit ein paar Minuten bei mir auf dem Schoß und fordert Aufmerksamkeit ein.
Wie jede Woche.
Kenne ich auch.
Man muss sich mal andere Zeiten angewöhnen. Nee, das
ist so ein Schild, der hängt. Nee, kannst du jetzt nicht.
Aber was auch schön ist in den Filmszenen ist, dass man im Hintergrund ab und zu immer diese Gang sieht, die am Anfang das erste Mal anspricht.
Ja, die drei Jugendlichen da, ne? Die, die erst sagen so, ey, Drogenfahnder hier, verzieh dich mal. Ja. Bring dein Auto wieder auf den Schrottplatz.
Ja. Naja, und dann fährt er dann auch nochmal nach Hause und zieht sich um, ne? Er zieht dann diesen Jogginganzug an, da ist nochmal so ein
Zwischenfahrt. Er fährt zu dem Salon, zu diesem, wo er früher sein Büro hatte oder hat noch.
Fußpflege. Auf jeden Fall hat er dann einen anderen Auftritt da, ein bisschen cooler im Jogginganzug und so.
Ja, das legerer, ja.
Ja. Hat er ein Goldkettchen um?
Das habe ich nicht gesehen.
Da habe ich nicht drauf geachtet. Ein Goldkettchen.
Das sieht in der Szene dann am Ende, wo
wieder
der Kofferraum aufgeht, sieht es so aus, so ein bisschen.
Ja, das ist ein Szene hier, ich habe gerade mal zugespult, da sieht man, da hat er irgendwie so ein dünnes Goldkettchen auch um, ja. Wahrscheinlich mit einem Anhänger drum oder so. Ja, auf jeden Fall vertickt er da mutterlustig an die Leute Telefone. Was kosten die eigentlich? Irgendwie ein 50er oder was? Oder noch weniger? Irgendwie, also scheinen ja nicht sehr teuer zu sein.
Also gefühlt so 30, 40 Euro, keine Ahnung. Hm.
So 30, ne?
Ja.
Beziehungsweise weiß ja nicht, in wie viel günstiger oder also in welcher Variation zum eigentlichen Preis er die verkauft. Wissen wir auch nicht.
Naja, aber er zum Normalpreis verkaufen. Er will ja nur aus diesem scheiß Laden wahrscheinlich raus in einen Laden, der wo ein bisschen mehr los ist, weil er langweilt sich ja da. Und so kann er natürlich die Einnahmen faken. Ne? Was heißt nicht faken? Er hat die Dinger ja tatsächlich verkauft, nur eben nicht im Geschäft. Ne?
Mhm.
Und das wird wahrscheinlich den CC Mobile scheißegal sein. Die werden sehen, oh, ein guter Verkäufer, der hat in dem Laden, wo nichts los ist, werden, was weiß ich, wie viele Handys verkauft. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da noch irgendwie eine Entwicklung sehen, dass er in ein anderes Geschäft kommt.
Sie haben mich auf alle Fälle schön an der Nase rumgeführt.
Wieso?
Mit der Erwartung so ein bisschen gespielt, weil dann kommt ja diese Biker-Gang und...
Also ich habe vorher eher damit gerechnet, dass die Polizei plötzlich auftritt, so von wegen so, wir haben ja gehört, sie verkaufen ihr Telefone, dürfen sie denn das und so? Oder hier vertickt einer irgendwie Telefone, das ist aber komisch, so aus dem Auto raus so.
Nee, aber es taucht ja dann diese Biker-Gang auf und er geht ja dann auch noch hin und quatscht den Boss da an. Und da dachte ich erst, ob das so gut geht, aber irgendwie...
Das habe ich auch gedacht.
Er steigt ja mit dieser Tätowierung ein, ey, ist sie von Los Lunas?
Ja.
Weil er kennt natürlich die ganzen Knäste, ne? Und wahrscheinlich so, was ist jetzt ein Gangabzeichen oder so.
Ja. Ja, und dann wird da auch bei denen ganz gut die letzten Geräte noch los. Und dann während aber alle anderen, was man vielleicht auch noch kurz erwähnen sollte, bei der Szene, man ja, also man sieht plötzlich im Hintergrund, dass Jimmy gerade noch welche, Jimmy hat gerade noch welche verkauft und im Hintergrund sieht man, wie irgendwie plötzlich alle hektisch den Platz verlassen und die Flucht ergreifen und da, wie gesagt, war halt mein erster Gedanke, dass jetzt da die Polizei irgendwie angerollt kommt oder irgendein Undercover Drogenfahndung oder was etc. Und dann halt aber nachher ja, die Biker kommen. Also und so wie die aussehen, hätte ich da glaube ich auch die Biege gemacht. Sind den Platz geräumt. Ja, wenn Jimmy halt dann doch in die Offensive geht da.
Ja, das zeigt wieder, dass er echt Nervenkitzel auch sucht, scheinbar.
Ja, und er hat auch, wie man ja dann auch sieht, schon irgendwie weiß, wie man mit denen so ein bisschen umspringt, beziehungsweise wie man die anzusprechen hat und so.
Ja, ich habe mir zu der ganzen Szene auch aufgeschrieben, Slipping Jimmy is back. Aber es geht ja dann doch nicht so gut aus. Er kriegt ja dann doch eins auf die Nase. Noch nicht von denen man es vielleicht erst denkt.
Genau, genau. Das ungute Gefühl bleibt. So, das hatte ich dann in der Szene anschließend, wo dann alle wegfahren. Und ich so, okay, irgendwie fühlt sich das komisch an. Und ja, dann haben wir halt die drei Jungs da, die das Ganze beobachtet haben. Und jetzt natürlich so, oh ja, ja, jetzt hat er... ordentlich dick Cash gemacht, das nehmen wir ihm jetzt mal ab, ja.
Ja, wo ich 3 bis 4 Mal hin und her geguckt habe, ist das, ob das der eine Typ, der da dabei war, nicht der erste Typ war, den wir aus dieser Kim im Gerichtsszene kennen. Nee. Aber ist, glaube ich, ein anderer.
Ja. Nee, ist er nicht, glaube ich. Nee. Ich habe mir dann aber so gesagt, also wenn Jimmy irgendwie motiviert wäre, könnte er sicherlich oder jemand anders mit ein bisschen Mühe diese 3 Lauchs da wieder finden irgendwo, ne?
Ja.
Also die, ich glaube, wenn man die irgendwie einschüchtert mit irgendwelchen Leuten, kriegt man das eventuell wieder. Ja. Aber ich sehe ist halt die Frage, ob er da Bock drauf hat überhaupt.
In einen der nächsten 10, aber... Da rein nach. Ist er erstmal wieder zu Hause, also beziehungsweise Kim wird wach. Von der Geräusch.
Geht schlafen.
Von der Geräuschkulisse aus, aus dem Bad. Gute Nacht. Kim wird wach von der Geräuschkulisse aus dem Bad und sieht, dass Jimmy irgendwie etwas ramponiert ist. Und er sagt halt, ja, ich wurde überfallen und so. Und dann hat er aber auch, ich hätte jetzt keinen Bock zur Polizei zu gehen und mir da irgendwie Fahndungsfotos von irgendwelchen pickligen Teenagern anzugucken. Ah, Katze ist weg. Die ist gerade freiwillig meinen Schoß verlassen. So. und ja, dann in der nächsten Szene, die hatte ich gar nicht so, das ist mir wieder so durchgerutscht. Sieht man Jimmy vorm Laden, wie er da die Farbe wieder
genau.
entfernt. Mit ja
mit so einem Kratzer und ein bisschen.
Ja, genau, erstmal so mit so einem Schwamm und Wasser und ein bisschen Chemie wahrscheinlich da das anfeuchtet und dann mit so einem Spachtel den dann die das Zeug abmacht. Ich weiß nicht, ob das mit, ob so Farbe, ob so das, was er da drauf geschmiert hat, auch mit irgendwie herkömmlichen Graffiti-Entferner entfernbar ist.
So, also gibt so, es gibt so extra so Farbe für Scheiben.
Genau.
Um so so drauf zu malen.
Also ich erinnere mich noch an
deine Kindheit.
Zwangsarbeit im Kindergarten. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich eben solche witzige Fensterfarbe, wir bringen mal den Kindern bei, auf ein Fenster zu malen, dass ich derjenige war, der auf jeden Fall am Ende des Tages einiges davon irgendwie mit anderen noch wegkratzen sollte, damit da wieder Platz ist, also, oder so, ne? Das heißt, ich erinnere mich sehr gut an diesen Vorgang.
Ich weiß nur aus eigener Erfahrung, beruflicher Erfahrung, es gibt so dann doch sehr aggressiven Graffiti-Entferner, der, wenn das jetzt nicht allzu dickes und altes Zeug ist, gerade auf Glasscheiben das relativ effektiv wegbekommt. Cool. Ja. Und dann sehen wir Kim bei ihrer nächsten Mandantin, ne? Oder bei ihrem nächsten Termin irgendwie,
genau,
offensichtlich jemanden abholt. Ja, und dann, wie Erik ja schon dachte, da jemanden abholt, die Drogen vertickt hat. Sich mitbekommen, ja, ne?
Ja, es wird nicht gesagt, was, aber es wird gesagt, ich habe bei dieser Folge zwischendrin auch mal die deutsche Synchro gehört, damit es mir klarer wird, worum es geht. Und hier wird dann davon geredet, dass es ja unter 60 Gramm war irgendwie, womit sie erwischt wurde. Und es war wohl das erste Mal und deswegen soll sie sich keine Sorgen machen. Das kriegt Kim schon hin. Mhm.
Und dann kommt ja relativ schnell so ein Anruf, ne?
Ja.
Und genau, wie sie da drauf reagiert, ist schon speziell.
Mit vertrauten Gesprächsinhalten. Wir haben da einen Fehler festgestellt. Dokumenten, Zulassung für Filialen. So, oh, was ist das jetzt? Und ja, offensichtlich irgendeinen Fehler gefunden und Kim soll kommen und sie sagt so, nö, ich kann nicht. Cool. So, spricht ja der Wahrheit. Ja.
Das war der Geist von Chuck, der sich aus dem Graben nochmal seine Rache zieht.
Ich hätte jetzt gern so ein GIF von Chuck, der so wahnsinnig so rumguckt oder irgendwie sich so umdreht oder irgendwie so, und das würde ich dann so einblenden wollen, da so einen irren, verwirrten, zerzausten
Chuck. Ja, oder irgendeine Szene, wo man irgendwie, da steht irgendein Bild von Chuck, wo er irgendwie komisch grinsend drauf zu sehen ist, so.
Und sich so freut, gut, Kim, oder so einen Daumen ausstreckt, yeah.
Ja.
Aber diesmal haben sie es rechtzeitig gemerkt.
Naja, es gab ja dann ist ja trotzdem relativ viel Ärger, beziehungsweise ging es ja dann, wie wir dann in der nächsten Szene sehen, wo Kim bei Misa Verde ist, sagt sie ja, kommt sie ja dann gesagt, dass es jetzt weniger um den Fehler geht, sondern dass man sich ja eigentlich darauf geeinigt hatte, dass Kim exklusiv für Misa Verde arbeitet und quasi, ja, wie sagt man so schön, im Deutschen Gewehr bei Fuß steht. Und wenn die rufen, hat sie völlig zu springen sozusagen. Und entschuldigt sich noch und sagt noch so, ja, ist Kevin irgendwie verfügbar? Ich kann persönlich bei ihm entschuldigen und so. Und so, nee, ist nicht verfügbar. Und, ja.
Ich finde es sehr schön, dass sie die Szene drin hatten, weil ich mag dieses Mesa Verde-Set mit dem Cowboy.
Ja, finde ich auch. Und auch schön jetzt in dem Gespräch bei der anderen Dame, ich weiß ihren Namen leider nicht mehr, so im Hintergrund so ein paar schöne Lichtreflektionen irgendwie vom Brunnen, der da irgendwie im Anschnitt mal zu sehen ist. Ist auf jeden Fall eine schicke Sache. Und ich habe mir genau in der Totalen dieses Mesa Verde Gebäude angeguckt und dann habe ich so hochgeguckt, da sind ja ein Haufen Fenster, ne, die einfach nur dafür da sind, um da Licht reinzubringen und ja, dachte ich so, ja, die können es ja machen, ne, so ein ja, bisschen.
Florian, kam dir das eigentlich auch komisch vor in der letzten Folge, diese merkwürdig beleuchtete Lagerhalle da?
Warte mal, wo, welche Lagerhalle jetzt? Ach, wo Mike war, oder ja, was?
Ja, genau.
Ja, da dachte ich auch, das ist jetzt ein bisschen heftig, so, ne? Da dachte ich so, okay, ihr müsst es jetzt nicht so stilisieren, ne? Weil, also ja, ich fand die letzte Folge auch aus diversen Gründen nicht so geil, ne? Und dachte ich so, ja, ihr müsst jetzt hier nicht so so eine einfache Szene, die jetzt hier erklärt, er macht seinen Job und irgendwie, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob man die so aufbauschen muss, beziehungsweise dann auch so machen muss. Aber gut, ich sag
ja
nichts.
Ich habe dann auch noch was zu sagen, weil ich war ja in der letzten Folge nicht da und ist ja so Mittelstaffel, also ich würde schon noch mal ein bisschen meine Meinung zu den bisherigen Folgen zusammenfassen wollen.
Ja, können wir ja dann nachher noch machen. Ja. Ja, dann nach der Szene Schnitt und wir sind wieder im Van mit Mike und irgendeinem, dem ganz schlecht von ihm geschaukelt wird. Den Gewackel, also der halt Probleme hat mit Körper kriegt mit, bewegt sich und Augen und Kopf sagen aber so irgendwie so, nee, das ist eigentlich ist nicht ja, und ja, dem halt schlecht wird. Und Erik hatte mir schon
schlecht, ich kotze hier gleich ins Auto.
Genau. Oh, mir ist schlecht. Erik hatte mir schon, bevor ich die Szene gesehen Folge gesehen habe, ich schon gesehen, ich sollte mal bei Mikro 40, soll ich mal ein OV reinhören und dann, als ich die Folge durch hatte, habe ich dann nochmal zurückgespult und dachte so, hä, was kommt da jetzt? Und dann, ach, ja, Mensch. Wir kamen ja auch schon so halb bekannt vor, wusste den aber nicht so richtig zuzuordnen und ja, der nächste Architekt, den wir da sehen, ist ein deutscher Schauspieler und heißt Rainer Bock. Ist auch ein schöner Name. Da hast du ja den Rainer Bock geschossen, Mensch.
Und seine Rolle heißt Werner Ziegler.
Genau, und er spricht sich so, also es ist im Deutschen sogar dieselbe, also er spricht sich im Deutschen auch selber in der deutschen Synchro, wenn ich das richtig gehört habe, als ich nochmal vorhin nochmal geguckt habe, wo er sich da den einen Wäscheautomaten da anguckt und sagt so irgendwie, nee, das geht nicht, das klang irgendwie für mich gleich.
Das ist ja auch clever, wenn man schon einen deutschen Schauspieler hat, dass der sich auch im Deutschen dann selber spricht. Ich finde das auch immer weird, wenn ich Arnold Schwarzenegger gucke und dann ist das im Deutschen eine andere Stimme und what the fuck.
Ja, gut, wobei jetzt, wenn du die normal Deutsch sprechen hörst, dann klingt das, glaube ich, auch komisch und nicht filmkompatibel. Also das ist schon, glaube ich, okay. Also
Ich würde gerne noch ein, zwei Sachen sagen zu ihm gleich.
Aber ja, was noch mir gut noch aufgefallen ist, dass man im Deutschen kriegt man jetzt, außer auf dem auch durch den Namen, jetzt nicht so wirklich mit, dass es ein Deutscher ist oder ja, in anderen Serien sonst früher, weiß nicht, es gab zum Beispiel die Szene mit dem da hier Florida Petters, das ist ja im Deutschen, das ist irgendwie ein Schwede oder ein Däne oder so. Gibt auch noch eine andere Szene nochmal und im Original ist es ja eigentlich ein Deutscher, ne?
Oder wie bei Scrubs, wo Elliot dann halt im Deutschen statt Deutsch, ich glaube Schwedisch oder sowas kann.
Ja, das meinte ich ja. Beziehungsweise bei Malcolm mittendrin die Familie, wo der älteste Bruder da arbeitet. Das sind ja, glaube ich, auch
die Folgen gucke ich gerade übrigens.
Ah.
Genau, das sollen Deutsche, also sind Deutsche, also sollen Deutsche sein, sind aber, glaube ich, keine Deutschen, also Schauspieler. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall im Deutschen sind es dann irgendwie Finnen oder sowas.
Ja,
oder Holländer.
Finnen oder Schweden, ja genau, ja. Sowas, ja.
Und ich hatte schon mal die Attention to Detail gelobt und auch hier, das ist mir halt direkt am Anfang aufgefallen, Weil wenn Deutsch in so einen USA-Serien vorkommt, das ist ja meistens, ich sag mal, schwierig.
Genau. Ja.
Und dass sie hier wirklich einen deutschen Schauspieler holen und dass das wirklich auch gut klingt. Und
ja, aber also der ist auch, wenn man dann sich seinen IMDb-Eintrag anguckt, ist er kein Unbekannter und war jetzt auch nicht sein erster internationaler Auftritt, sondern IMDb sagt Known for Das Weiße Band, Most Wanted Man, dann Wonder Woman, da hat er den von Hindenburg gespielt, Unknown Identity, also der ist
gut dabei,
ja, genau.
Natürlich ist da eine Szene drin, die immer, so, wie es manchmal ist, dass es so ein bisschen in der Übersetzung dann komisch wirkt, wenn was auf Deutsch eigentlich gesagt wird und dann zurück auf Englisch, also was auf Deutsch, was die anderen halt nicht verstehen, wo er zum Beispiel hier dann so flucht, was für eine Scheiße, it's difficult. Und auf Deutsch müsste Mike ihn ja eigentlich fluchen verstehen in der Synchrofassung. Das ist halt dann immer so ein bisschen komisch.
Ja, ja, also wie gesagt, als er da an der Maschine hockt und sagt so, ah nee, das geht nicht, das ist in UVs, was glaube ich, sagt er das auch noch auf Deutsch. Und dann später im normal dann mit Mike sich unterhält, spricht er dann Englisch.
Ja.
Und ich finde es auf jeden Fall auch schön, dass sie mal einen Deutschen dann auch wirklich da reinbringen und nicht wie in Breaking Bad so Amerikaner nehmen, die halt versuchen, Deutsch zu sprechen und dann immer so ein komischer Grundakzent da irgendwie drunter liegt. Also ich erinnere mich dann an so einen Satz wie, ja, Herr Schuler hat gesagt das und so. Ja. Und so. Also ganz weird irgendwie, ne? Es ist cool, aber es ist auch wack. So ein bisschen.
Du hörst das halt, ne? Wie gesagt, wir haben ja ganz doll Probleme irgendwie mit diesem SCH und diesen ganzen Sonderzeichen und so, sag ich mal.
Und er lässt dann noch ein paar Zahlen droppen, die ich doch ganz beeindruckend fand, auch was diese Operation denn bedeutet. Also zum Beispiel,
genau, das
1700 Kubik Erde müssen da rausgeschafft werden, dann ist es so tief, dass da vielleicht noch Granit ist und was gesprengt werden muss. Und dann muss da 150 Kubik Zement rein, also ist schon eine ganze Menge hin und her zu bringen.
Das fand ich auch so, ja stimmt, Mensch, das ist ja gar nicht so einfach, da irgendwie so klar ist es irgendwie snappy zu sagen, so, oh cool, ja, ich baue hier irgendwie so unter der Wäscherei so ganz versteckt, fällt keinem auf und so und riecht ja eh komisch, weil Chemikalien baue ich da ein Labor drunter, sondern eben unter was Bestehendes natürlich das irgendwie zu bauen und möglichst unauffällig.
Kennt jemand zufällig einen Ingenieur oder einen Baumenschen?
Nee, das klingt schon so, ja, man kann sich das ja selber ausdenken irgendwie und unter ein Gebäude, wo irgendwie schwere Maschinen stehen, irgendwas drunter zu bauen, ohne jetzt irgendwie ohne an dem ebenerdigen oder dem, was drüber liegt, irgendwas zu verändern, birgte Schwierigkeiten mit sich.
Ich dachte ja damals, weil es für mich gar keinen Sinn gemacht hätte, auch als Laie, habe ich damals gedacht, ja, die haben das Ding halt von Grund auf so gebaut, ne? Weil das macht ja gar keinen Sinn, nachträglich das zu machen. Und jetzt auch nach diesen Fakten oder Dingen, die er dort sagt, die getan werden müssten oder die schwierig sind, kann ich mir auch in meiner begrenzten Welt, die nicht viel mit Bauwesen zu tun hat, kann ich es mir nicht vorstellen, wie sie es schaffen. Nämlich mal unabhängig von den Begebenheiten, ja, was du da vielleicht sprengen musst oder reinkippen musst, sondern was er ja auch sagt, ist, ja, so, da kommt jetzt auch Material zusammen, das musst du ja auch irgendwie wegschaffen, ne? Und es fällt auf. Du kannst ja nicht, muss ja ein LKW dahin und er muss ja es wegbringen. So, es ist einfach ein Fakt, kannst du ja nicht übersehen. Und da frage ich mich, ja, wie wollen sie das jetzt noch erklären oder nicht?
Was ich auch noch sagen wollte, dass das halt schon natürlich sinnvoll ist, irgendwie das sowas unter ein bestehendes Gebäude zu bauen, weil es schon eher auffällt, so komisch hier, ne, als hängt dann in Breaking Bad da anfängt zu recherchieren, wäre es ja dann noch eher aufgefallen, so komisch. Irgendwie seit es irgendwie Crystal Meth irgendwie in Albuquerque und Co. gibt, gibt es da auch diese Wäscherei, so komisch. da, wie gesagt, es ist schon schlau gewesen, sowas unter ein bestehendes, bestehende Architektur zu bringen, als irgendwas Neues zu errichten. Ja, aber wie du sagst, das
halt
mir,
so
mir
langsam wirklich, müsste halt so langsam wirklich gerne mal, wie wirkt das für jemanden, der Breaking Bad noch nicht gesehen hat. Also, man, das wird ja so seit der dritten Staffel so ein bisschen zusammengepuzzelt. Gast kauft sich erst das Ding. Jetzt sehen wir irgendwie, wie er da mit Architekten durchgeht, die da unten drunter was ausheben sollen. Und
Gast auch schon ja, ähnlich wie Michael ist so. Also wenn wir das hier schon machen, dann mit höchstmöglicher Perfektion irgendwie und möglichst so, dass es nicht auffällt und so wenig wie möglich nachvollziehbar ist oder ja.
Ja, nur weiß man halt als Breaking Bad-Schauer noch nicht, was da denn rein soll. Man kann sich vielleicht schon ahnen, was da ungefähr passieren soll, aber ja.
Stimmt, für den muss es ja irgendwie, für den, der Breaking Bad nicht gesehen hat, muss es ja irgendwie so wirken, so, hä, was wollen die denn jetzt machen? Was machen die
auch
da?
Auch die Szene letzte Woche mit Gail.
Ja. Die, ja, als wenn man Breaking Bad nicht kennt, glaube ich, kaum bis wenig funktioniert irgendwie oder Bedeutung hat. Was ich noch sagen wollte, den anderen Architekten, der heißt Carlos Liel, ist jetzt irgendwie eher so ein Modetypi und auch nicht so unbekannt. Der hat auch mal in diversen Serien mitgespielt, hat in der zweiten Folge von Agents of S.H.I.E.L.D., aber ich glaube auch eher so eine Nebenrolle gehabt und was aber IMDb auch anführt hier, den ersten James Bond mit Daniel Craig, Casino Royale.
Okay.
Dann eine Casino-Szene wohl und ja, ansonsten Franzose, so wie es scheint, tatsächlich, ja. Ach nee, Quatsch. Was steht hier? Nee, geboren in Fribourg, in der Schweiz, okay. Und?
Ja, je nachdem, wo das liegt, sprechen die auch Französisch,
ja. Ja, stimmt, ja. mit Einflüssen auch. Ja, und dann ist Gast, der irgendwo, weiß ich nicht, um die Ecke steht oder durch irgendwelche Gerätschaften mithört, ausreichend überzeugt und beeindruckt von dem, was der deutsche Architekt da erzählt. Wahrscheinlich auch so mit dem hat man sich da wahrscheinlich auch schon gezielt Europäer rangeholt, weil die wissen so, ah ja, die Deutschen oder die Europäer, besonders die Deutschen, die sind immer ganz
ja, ich glaube mal, die
detailversessen und immer sehr genau und mit vielen Vorschriften und so, die wissen schon, die kennen ihr Handwerk und so.
Ich glaube mal, die kommen auch alle über diese Metrical Electromotive Verbindung.
Genau. Und halt, ja, um irgendwen möglichst weit weg zu haben, den du dann als eventuell ermittelnde Polizei so schnell auch nicht mal irgendwie rangekarrt kriegst, so, ne?
Ja.
Und wie gesagt, halt dieses ganze Ding, wie die da ja, hingebracht werden, mit, ja, so wenig wie möglich mitbekommen. Und ja, der gute Mann hat den Job offensichtlich. Dann Gibt's, habt ihr noch was zu der Szene? Oder,
Nö. Wir können jetzt zur letzten Szene kommen. Ja, der wir ja Jimmy an alter Wirkungsstelle sehen.
So, zur fast letzten Szene. Und.
Ach, stimmt, ja, danach kommt ja noch eine, die habe ich mir bloß nicht aufgeschrieben.
Sehen Jimmy, wie er da im Gericht ist und auf Toilette ist und auf Howard trifft. Der, ja, wie sagt man so schön, sie sehen so aus, wie ich mich fühle. Ja. Ziemlich, ja, durchaus sieht, also.
Das sieht echt mitgenommen aus.
Der sah schon mal besser aus.
Der tat mir auch ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich
sagen. Ja, ja, es ist, also sieht das arg mitgenommen aus. Die Frise irgendwie, Frisur sah schon mal besser aus noch. Das Gesicht sieht ein bisschen so aus, als hätte er die letzten 3 Tage durchgemacht. Und ja, fragt Jimmy dann auch schon mal, hast du schon mal Schlafstörungen? Und er so, nee. Und ja.
Ja, da ja, denke ich mir halt mal wieder.
Und also vor allem ist es
wir
auch.
Wir sehen mal wieder eine von den Auswirkungen von dem, was Jimmy so gemacht hat.
Ja,
das
genau.
Das ist, glaube ich, eine direkte Folge von dem, was er in der ersten Folge so zu ihm sagt, wo wir ja auch schon festgestellt haben, dass das mit dem, ja, das ist jetzt dein Kreuz, was du jetzt tragen musst, echt heftig war und das macht den guten, ne?
Ich habe immer den
Gremlin, Howard, echt, glaube ich, kaputt.
Den Gremlin, ja.
Ja.
Ist er doch selber schuld, er ist doch das Arsch.
Ja, naja, also so arschig war er ja dann auch nicht, wie wir dann immer wieder so ja, mitbekommen haben. Ne?
So was
er
hat niemand
das
verdient.
Testament und hat Jimmy mit 5000 Dollar abgespeist, also naja. Wer weiß, vielleicht hat er auch doch noch irgendwas mit dem Tod zu tun. Vielleicht hat er Schiss gehabt, dass der ganze Laden kaputt geht durch Chucks Unbeherrschtheit, ja, beziehungsweise Chucks Aktionen, da, dass er sich davon nichts gefallen lassen wollte und man weiß es nicht.
Wir müssen einfach einsehen, dass Jimmy Saul ist nicht gerade der Gute hier in der Story.
Ja, ja, auf jeden Fall irgendwie Howard, sieht ziemlich durch aus und also für mich war es auch so ein, ich weiß nicht, ob Howard in seinem normalen Dayjob irgendwie da in dem Gericht auch zu tun hat, aber ja. Jimmy geht's auf jeden Fall wesentlich besser gerade in der Situation. Ja, dann noch von Howard irgendwie einen Psychologen noch empfohlen bekommt, ne?
Ne, er will Howard dem Psychologen oder empfehlen, den Kim ihm gegeben hat. Und genau. Howard sagt, nee, lass mal, ich hab schon einen, ich bin schon zweimal die Woche da. Mhm. Worauf Jimmy ja dann den Zettel mit der Telefonnummer wegschmeißt von Kim.
Von Kim, ne?
Weil er sich wahrscheinlich so denkt, wenn der schon zweimal die Woche dahin geht und so aussieht, ja. Da muss ich nicht unbedingt hin, das scheint nichts zu bringen.
Ja, und Jimmy ist,
was er natürlich nicht sieht, ist, wie viel schlimmer es wahrscheinlich wäre, wenn der da nicht zweimal die Woche hingeht.
Ja, genau. Das wissen wir auch nicht, ja. Nee, und Jimmy ist im Gericht wegen,
kann ja. Ich noch kurz?
Achso, ja.
Also, ich habe noch was zu. Also, diese Howard-Szene, die hinterlässt mir echt kein gutes Bauchgefühl. Also, da wird noch was passieren. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was, aber irgendwie, dieses Howard-Ding, das wird noch. Das wird, glaube ich, auch nicht so gut ausgehen.
Ja. Ja, mal schauen.
Dieser, dieser Satz, den er sagt, Jimmy fragt ihn ja, dass er ihm sagen soll, was ihn auffrisst.
Ah ja, stimmt, ja, genau. Und er sagt ja so.
Howard antwortet dann da drauf, was sagt er noch?
Ich hab dir schon zu viel anvertraut oder so.
Im Englischen sagt er, glaube ich, I've shared enough.
Ja, genau, ich hab dir schon zu viel.
Ich glaube, das ist schon das mit dem,
vertrauliche Informationen,
was er in der irgendwie ersten Folge halt ihm sagt.
Ja, es klang eher so nach irgendwie, im ersten Moment für mich nach irgendwie geschäftlichen Details, die Jimmy jetzt nichts weiter angehen, aber ja, vielleicht auch privater Natur irgendwas.
Ja, für mich klang es eher nach einem Schutzmechanismus, so nach dem Motto, ja, ich habe dir ja schon mal gesagt, was mich so beschäftigt, und wenn du es bis jetzt noch nicht zusammenpuzzeln konntest, dann ich kann mich jetzt nicht nochmal in die Situation begeben.
Mhm. Ja, und Jimmy ist im Gericht wegen, wie schimpft sich das, den Begriff schon wieder?
PPD hieß es im Originalen, aber ich denke mal, er muss irgendwie da monatlich irgendwie hin, um
ja, also
Rechenschaft abzulegen, was er so macht.
Ja, genau, sich da mal melden, warte mal, das in der Untertitel hervor, so. Sitzt da auf jeden Fall in so einem Großraumbüro.
Naja, muss ich da jeden zweiten Montag im Monat melden und eben angeben, was er gerade macht, um seine Anwaltslizenz dann auch nach dem Jahr wiederzukriegen. Es scheint so zu sein, als wenn da bestimmte Auflagen sind, weil der Typ fragt ja so ab, Sozialstunden haben sie geleistet, ist er fertig mit, dann hat er irgendwie eine Gebühr, hat er bezahlt, die ist auch schon fertig, jetzt hat er irgendwie einen Job. Und davon will er dann nächsten Monat die Abrechnung sehen. Also er muss scheinbar da verschiedene Punkte abarbeiten, um die Lizenz dann auch nach dem Jahr wiederzukriegen. So habe ich das verstanden. Und deshalb muss er wahrscheinlich auch arbeiten, beziehungsweise irgendwie einen Job haben und kann nicht einfach das Jahr mit Jimmy-Jobs durchkriegen.
Ja.
Ja, und der Abschluss der Folge gibt natürlich auch so eine schöne Klammer, wo er dann zu dem Menschen da sagt, ja, und dann bringe ich jetzt die Zeit noch um und dann arbeite ich wieder als Anwalt und
dann gibt's so einen Kurzabriss seines zukünftigen Ichs, so.
Und will ganz, ja, auf der guten Seite des Rechts sein und aber man sieht ja, wohin es geht.
Mhm.
Dieser Clash von der Startszene, wo man sieht, wo es in Wirklichkeit hingeht, und der Endszene, mit welchen Idealen er da antritt. Also das ist schon nochmal so ein bisschen die Einstimmung auf den Rest der Serie, würde ich jetzt mal sagen, was die letzte halbe Staffel und dann nächste wahrscheinlich noch kommt.
Ich war verwundert, beziehungsweise überrascht, ne, er sagt ja, wie viele Monate es noch sind, bis diese Zeit rum ist, und wir wissen ja, in welcher Staffel wir uns jetzt befinden, und da habe ich mir so gedacht, ja, okay, wie lange wird's denn jetzt dauern, bis wir ihn in der richtigen Aktion sehen, ne? Das war so mein Gedanke dann.
Also allerspätestens so Mitte nächster Staffel. Allerspätestens so. Wenn nicht sogar schon Anfang nächster Staffel. Wo dann muss James M. McGill Saul Goodman wird.
Ja, vielleicht auch schon Ende dieser Staffel, weil die letzte Folge
ist
betitelt mit Winner.
letzte Einstellung, so, ja.
Ja, so.
Das kann ich mir vorstellen.
Vielleicht kommt er da für ihn, also, dass er da auf die Gewinnerstraße kommt. Mhm. Aber ich fand diesen letzten Satz, den er da sagt, wie sie es gedreht haben, beziehungsweise wie sie es übersetzt haben, war so ein bisschen wie so ein kleiner, bockiger Junge, der irgendwie irgendwas nicht darf und dann sagt, ja, aber dann, wenn ich das dann darf, also wenn ich 18 bin, dann mache ich das alles und ich werde da der Beste sein und der Größte und der Schnellste.
Ja, und ja, so, ja, so ein bisschen klang das so, ja.
Ja, also das war, wie soll ich sagen, gegenüber seiner sonst so überlegten Art und irgendwie, dass die Geschichten so ineinander passen, fand ich, war da so mal aus sich herausgekommen und hat das einfach so dahin gerotzt, so gesagt, ja, mhm. So. Ich werde es euch allen zeigen, so. Ich fand das sehr aggressiv, so auch.
Ich hole mir mal eben was zu trinken. Ja, ein paar Minuten.
Jetzt können wir einfach er ist weg, wir können jetzt machen, was wir wollen. Ja, du wolltest doch noch einiges, gibt's noch irgendwas, was du aus dem, du hörst doch den Podcast.
Den Insider-Podcast.
Den Insider, genau, gibt's da irgendwas Interessantes? Wir wollten
ja, also wie gesagt, was ich interessant fand, war das mit denen, dass sie das Intro halt wirklich nochmal auf Film aufgenommen haben und dann halt digitalisiert und nicht wie alles andere, was sie jetzt für Breaking Bad, Better Call Saul drehen, ja, auf digital quasi direkt machen. Mhm. Und ansonsten, nö, so sehr viel bahnbrechende neue Erkenntnisse waren da diesmal nicht drin. Also ich fand gut, mal die Schauspielerin zu hören, die Paige hat spielt. Die laden sich halt immer wieder andere ein. Die Folge von letzter Woche kann ich sehr empfehlen. Da waren ja die Zwillinge zu Gast, also die Cousins.
Was haben die für eine Stimme? So, haben die eine Stimme, wie sie aussehen in der Folge oder mehr so?
Sie haben eine normale Stimme, würde ich sagen.
Okay.
Da haben sie aber auch drauf eingegangen, dass sie ja irgendwie so 2-3 Wörter in Breaking Bad doch sagen und dass sie sich dann so schon die ganze Zeit überlegt haben, wie sollen wir das machen? Und sollen wir dann so Yes, Gas machen oder
wo seid ihr gerade? Was?
Wir sind jetzt gerade bei Better Call Saul Insider Podcast und dass da die Zwillinge letzte Woche zu Gast waren.
Achso, den habe ich übrigens einen von beiden bei, Gott, was war das? Hawaii 5-0 oder so gesehen, irgendeine Serie, wo auch einen Kriminellen gespielt hat. Überraschung. was war denn das? Ich finde das so schön, diese iOS Live Foto Funktion. Passenden Frame. Ach nee, die Lethal Weapon Serie war das, genau. Mhm. Da hat er mitgespielt.
Ja. Was mir aufgefallen ist beim Schauen im IMDb, nächste Woche kommt die Folge ja an diesem Datum raus.
Stimmt.
Wo ich mich jetzt frage.
Nee, das ist, ja gut, bei uns hier bei Netflix.
Ja.
In Deutschland,
wann spielt die Serie eigentlich? Also spielt die so rund um 2001 rum?
Danach.
Machen wir, die da was doch, in die Richtung?
Nee, hatten wir doch letzte Folge. Wann kam das raus? Moment.
An dem Handy, ne, hatten wir das.
An dem Handy hatten wir das festgemacht, ja.
Ja.
Das K750i kam raus. Das war das 2005? Ja, genau, 2005. Nee, das ist dann danach.
Weil dieses 9-11 ist in den USA, glaube ich, schon nochmal eine größere Sache als bei uns, aber so wirklich
ja, aber
in die
Folge,
Serie passen wird's, glaube ich, auch
ja,
nicht.
Ja, aber die Folge läuft ja eh am 10. Ja. Bei den Amis.
Ja, genau. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen meine Gedanken zur bisherigen Staffel.
Mhm.
Das hat sich mit dieser Folge schon wieder sehr relativiert. Nach der letzten Folge hatte ich, also nach der 404 hatte ich echt so ein bisschen Bauchschmerzen über die Richtung und wohin es denn so geht. Und
inwiefern?
Mir war das letzte Woche zu düster und Breaking Bad-ig von der Stimmung. Also ich finde, für mich sollte Breaking Bad schon noch mal ist was anderes als Better Call Saul und sollte auch so bleiben, dass Better Call Saul die leichtere Serie ist mit dem leichteren Ton, der so ein bisschen lustiger ist. Und da hatte ich letzte Woche echt Bedenken, wohin es geht. Es war mir dann zu viel Drogen und Kartell in den Fokus gerückt, wo ich dann gedacht habe, muss das so sein? Muss man das so zeigen, wie die Zwillinge dieses Lager auseinandernehmen? Das war mir
haben sie ja nicht.
Ein bisschen darüber, zu heftig.
Das hat ja Malik gesagt, dass wir das eben nicht gesehen haben, wie sie es auseinandernehmen, sondern dass wir nur sehen, dass sie reingehen und den Rest hören und wenn es dadurch da und vom Anfang der Szene, wo wir gesehen haben, vom Anfang der Folge, wo wir gesehen haben, wie viele Leute da sind, dann halt ausmalen, wie es da gerade abgeht, so, das ja, haben sie also dann schon nicht gezeigt.
Mir war halt schon die Andeutung der Szene, also ich glaube, so wie sie es gemacht haben, wäre das trotzdem noch eine der heftigeren Szenen in Breaking Bad gewesen und ich finde so, das passt für mich nicht in den Ton rein, den man normalerweise so in Better Call Saul hatte und
ich finde, das passt schon so. Also
ich
glaube, in Breaking bisher Bad
die Staffel sehr viel an Leichtigkeit verloren, was so bisher da war und da bin ich froh, dass die Folge das wieder ein bisschen ausbügeln konnte und wieder ein bisschen mehr Fokus auf Jimmy gelegt hat, weil das ist das andere, was mich bisher so ein bisschen gestört hat, dass Jimmy in der Staffel bisher so passiv war, also irgendwie es passieren Dinge mehr mit Jimmy, als dass Jimmy was macht.
Ja, man hat sich ja offensichtlich mit der Serie auch dazu entschieden, so ein bisschen auch die Vorgeschichte von Mike in dem Ganzen mitzuerzählen. Und dem Entstehen von dem, was Gus Fring da aufbaut.
Ja, das finde ich auch. Also es ist in dieser Staffel auch wieder, dass eigentlich das nicht nur Better Call Saul heißen könnte, sondern auch Jimmy and Mike oder so.
Ja.
Weil Mike ja doch schon, finde ich, auch da die Geschichte ist, die man immer wieder sieht und weiterverfolgt und die weitergebaut wird. Ne? Hm. Ist ja nur Jimmys Geschichte.
Ja, aber ich denke mir, dass sie halt trotzdem aufpassen müssen, dass sie nicht zu weit vom Pfad abkommen, weil es ist ja trotzdem, für mich zumindest, es sollte keine jetzt irgendwie, es ist ja keine Kartell-Geschichtenserie. Es geht, sollte schon hauptsächlich noch um Jimmy gehen und diese Kartellsachen sollten eine Randnotiz bleiben.
Ja, vielleicht wollen sie aber auch das irgendwann in der nächsten Staffel vielleicht zusammenführen, beziehungsweise zeigen, wie er denn da letztendlich reinrutscht.
Ja.
Oder ne, wie er da reinrutscht, wie das dann immer schlimmer mit ihm wird und er immer skrupelloser dabei wird oder
was für Geschichten
er da ausheckt.
Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie bei Jimmy so ein bisschen mehr in einem Idol und, weiß nicht, Vorbereitungsmodus vielleicht sind. Also Jimmys Arc hat sich für mich bis zum letzten Halbstaffelfinale sehr, sehr rund angefühlt. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie dann so ein bisschen so eine Situation hatten, jetzt haben wir zwar den Arc, den wir uns so aufgebaut haben, mit Chuck so mega mit dieser Gerichtsszene beendet, aber wie geht's denn jetzt weiter mit Jimmy? Und dass ihr, das hatten sie ja auch so ein bisschen im Insider-Podcast angesprochen, dass das echt eine harte Nuss zu knacken war, wie sie es weitermachen und auch für die Staffel, aber so ganz 100% zufrieden bin ich nicht mit allen Entscheidungen, die sie getroffen haben.
Ja, ich gefällt das so bisher. Also bin da mit zufrieden. Wie gesagt, man muss ja jetzt auch so ein bisschen erzählen, ohne jetzt große Zeitsprünge zu machen, was Jimmy so in der Zwischenzeit macht, beziehungsweise eben halt passiert ja parallel, wie gesagt, der Mike-Arc. Ja. Und ja,
ich finde die Serie immer noch toll, das ist keine Frage. Ich finde bloß aktuell, ich sehe aktuell keine Steigerung mehr von der letzten Staffel zu dieser, sondern eher eine Stagnation, will ich es mal nennen.
Mhm. Ja, insgesamt finde ich die Staffel bis jetzt von allen am besten. Also insgesamt gesehen.
Oh, das könnte ich jetzt noch gar nicht.
Also die einzige Folge, die, ich glaube, Folge 3 war das, wo ich gesagt habe, dass die war irgendwie langweilig.
Die ich so gut fand.
Ja, wobei, und ich fand ja die Folge 4 halt ein bisschen drüber.
Ja.
Was mir noch aufgefallen war bei dem Insider-Podcast letzte Woche, vielleicht haben die auch so ein Problem, dass die sich so eine Echokammer gebaut haben, vielleicht auch mehr oder weniger ungewollt, in der alle das, was sie machen, quasi total toll finden, weil es war sehr viel Lob und ja, das ist toll und das ist super was und die Szene hat uns mega gefallen. Das ist kein Problem an sich, aber wenn man sich dann so eine Echokammer baut, dass man alles nur noch gut findet und dann vielleicht die kritischen Hinterfragungen wegfallen, wird's halt auch schwierig mit irgendwie, ja, sich selber kritisch zu hinterfragen und wirklich zu überlegen, macht das Sinn? Ist das gut, wie wir das so aufbauen? In welche Richtung wollen wir gehen? Und solche Sachen.
Was ich die ganze Zeit überlege, ist, ich weiß nicht, ihr seid da vielleicht mehr die Experten, wenn man guckt, wer Regie und Drehbuch geführt hat bei den einzelnen Episoden, sind das ja immer verschiedene Leute und könnte es vielleicht auch damit zusammenhängen, dass da jeder irgendwie, naja, jeder will schon sein Bestes geben und dass da jeder aber so ein bisschen einen anderen Blickwinkel hat auf die Geschichte, wie er das filmt. Oder ist das allgemein so üblich, dass immer die Regie und Drehbuch wechseln bei solchen Serien?
Also das fand ich bisher in den letzten Staffeln auch immer gut so, dass sie das so machen, dass sie gerade beim Director immer wieder jemanden anderen ransetzen, der nochmal frische Ideen reinbringt. Und das ist ja auch so, dass der Writer Room schon quasi den größeren Plan verfolgt mit Vince Gilligan und sie die Folgen dann zwar einzelnen Autoren geben, die dann runterbrechen, die Geschichte auf die Folgen, aber der größere Arc, da hat ja schon überall Vince Gilligan seine Hände im Spiel. Ja, ich glaube,
also bei Breaking Bad ist das auch so.
Ich habe nur das Gefühl, dass, so wie es sich für mich aktuell darstellt, vielleicht in der Rückschau die vierte Staffel eher in Erinnerung dafür bleiben wird, dass sie den Bogen geschlagen hat, quasi zwischen dem, was die dritte Staffel beendet hat, und dem, was in der fünften Staffel passiert, dass sie mehr so, ja, wieder vorbereitende Arbeit leisten mussten und wir die Früchte von dem erst in der nächsten Staffel sehen, weil vieles wurde ja in der dritten Staffel halt auch beendet, gerade der Chuck-Ding und die ganze Howard-Geschichte mit wie hieß die Firma? HHM ist ja auch mehr oder weniger raus aus der gesamten Geschichte. Jetzt müssen sie ja erstmal wieder was Neues aufbauen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das schwierig ist.
Also bei Breaking Bad hat auch Regie und Drehbuch pro Folge mal durchgewechselt. Bei der den Staffel 5, Folge 15, also die vorletzte, da hat Peter Gould jeweils Regie und Drehbuch geschrieben. Dann die letzte Folge hat natürlich Vince Gilligan Drehbuch und Regie. Genauso wie Staffel 4 von letzte Folge Staffel 4 auch Vince Gilligan. Ansonsten hat es da auch Mutter durchgewechselt und ich glaube auch bei anderen Serien ist das so üblich, meine ich.
Ja, ich guck gerade mal, ob das.
Und was ich leider sagen muss, was mir so ein bisschen fehlt in der Staffel bisher, ist die Musikarbeit. Also da hatten wir in den letzten Staffeln schon bessere und mehr Einsatz von Musik in Folgen gesehen. Diese Folge hatte auch nur einen Titel, der war gut, aber es war schon durchaus also mehr gesetzt
worden. Ja, auch jetzt nicht so die Gelegenheiten dazu, weil meistens sind es ja irgendwelche, ich glaube, man kann schon sagen, so Show-Don't-Tell-Geschichten waren, also den Titel, den wir letzte Staffel so gut fanden, wo Mike das Auto zum Beispiel zerlegt, oder.
Ja, das war mega.
Ja, doch, letztes Jahr, genau, letzte Staffel, irgendwie so gut, wo er zum Beispiel das Auto zerlegt, wo er auch so halb zeitraffermäßig ist und da eben quasi kein Dialog stattfindet und man das halt dann mit entsprechender Musik untermalt und das sind ja meistens auch solche Szenen, wo irgendwie irgendwas passiert und man zeigt das so in verschiedenen Zeitabschnitten und dann wird das Ganze eben mit mehr oder weniger Stichwort Streetlife Musik untermalt.
Oder die Musik unter meiner Lieblingsmontage bisher, wo Jimmy das mit den bunten Anzügen und quasi er ja das bei dieser anderen Anwaltsfirma, wo er letzte Staffel gearbeitet hat, gemacht hat. Das war auch echt gut gemacht und den Titel kann man auch sich so extra so anhören. Ich hatte ja mir die Folgen von dir zu jeder Folge auch nochmal nachgehört und da fand ich dann, wo du das hinten rangeschnitten hast, das klang eigentlich eher wie so eine Musik aus so einem Heist-Movie. Ja. Vielleicht kommt da ja auch noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass noch ein paar gute Titel kommen, die Staffel.
Ansonsten, wer sich gerade wundert, warum Florian nichts mehr sagt, der hat eine Hornisse in seinem Zimmer und versucht, die irgendwie rauszukriegen.
Die Pottnisse.
Er schrieb lange, ich habe eine Hornisse in meinem Zimmer, verdammt. Und dann schrieb er ein paar Minuten später so, dauert länger. Okay.
Nicht töten, ne? Die sind unter Naturschutz.
In der nächsten Folge dann ein von der Hornisse gestichener Florian, weiß nicht. Stechen Hornissen? Weiß ich gar nicht.
Ne, die beißen nur.
Ja? Echt? Weiß nicht.
Ich glaube ja.
Okay.
Das tut auf jeden Fall weh.
Ich dachte, das wären die Hummeln, die nur beißen können.
Ach, Hornissen tun nichts. Sag dir, mach Fenster auf und sag, sie soll wieder rausfliegen. Dann fliege ich die raus. Hast du noch Hornisse drin? Ich war gerade mal kurz weg.
Gut, dann war es das zu der Folge, ne? Also wenn ihr jetzt nicht noch was habt, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag oder Donnerstag. Wahrscheinlich, also im Fall nicht Mittwoch.
Mittwoch bietet Apple wieder zum Gottesdienst.
Ja, also
dann lass uns doch Donnerstag treffen, dann können wir da gleich auch noch drüber quatschen.
Gucken, also zeitlich Nee, das würde bei mir zu knapp werden. Das ist dann irgendwie zu anstrengend. Das,
oder parallel
zu feiern. Das geht nicht.
Das geht
ja, und dann,
ihr guckt
dann
das so
kommen
richtig,
wir zu der Szene. Oh, eine neue Apple Watch. Und und da sind wir jetzt am Ende der Folge. Oh, der Mac Pro Teaser. Oh.
Ich kann dir doch jetzt schon sagen, was es gibt. Es wird eine Apple Watch geben, die ein Stückchen größer ist.
Ja, also so. Ja.
Ja.
Und oh, Apple Pay in Deutschland.
Ja, da bin ich am meisten gespannt, ob die Ankündigung, dass es startet jetzt schon jetzt soon oder so wie beim HomePod, wo schon geunkt wurde, so ja, bis Ende des Jahres und dann kommt das irgendwie Anfang Dezember oder so. Oder November, keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von den Hörerinnen und Hörern. Danke fürs Zuhören. Und dann bis nächste Woche, ne?
Ja. Guten Morgen, tschüss. Mittag, Abend oder was auch immer.
Genau.
Auf Wiederhören.
Tschüss.